your engine.
Die Rallye Dakar wirft ihre Schatten voraus. Es sind noch 15 Tage. Dann beginnt in Saudi-Arabien wieder das größte Abenteuer des Motorsports. Und wir sehen Bilder aus der Kalahari-Wüste in Namibia. Genauer gesagt im Orte Walfischbucht in Walfisk Bay. Denn dort testet traditionell das südafrikanische Toyota-Werksteam die Weiterentwicklung jenes Toyota Hilux, der immer noch das Maß der Dinge im Marathon-Rallye-Sport darstellt. In der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft hat das ehemalige Hallspeed-Team, das mittlerweile den Besitzer gewechselt hat, erneut den Titel eingeheimst. Und bei der Rallye Dakar gibt es in diesem Jahr eine neue Ausbaustufe mit etwas geänderten Dämpfern und einem anderen Innenleben der Bordelektronik. Ansonsten setzt Hallspeed und Overdrive, die beiden Toyota-Teams, ein Großaufgebot von mehr als 10 Autos ein, unter anderem für Henk Latechan, den Dauersieger in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft, unter anderem für Saud Warriawa, den Sohn des neuen Teambesitzers, ein Top-Talent im Marathon-Rallye-Sport, für Guy Botterill und auch für Genil de Villiers, der bereits im Jahr 2019 mit VW an der Seite von Dirk von Zitzewitz die Rallye Dakar für sich hat entscheiden können. Genil de Villiers ist so etwas wie die graue Eminenz im Aufgebot der südafrikanischen Toyota-Truppe. Dann gibt's ja auch noch das Overdrive-Team, wo Seth Quintero mit dem deutschen Beifahrer Dennis Zenz am Start ist, wo Lucas Moraes aus Sao Paulo in Brasilien als Youngster einen eindrucksvollen Einstand hingelegt hat. Und in einem weiteren Ableger von Overdrive fahren auch Yazid Al-Raji, der pfeilschnelle Saudi, mit dem brandenburgischen Beifahrer Timo Gottschalk. Eine der Geschichten der Rallye Dakar Vorbereitung schlechthin ist allerdings das Comeback von Dirk von Zitzewitz, der nun wieder einsteigt an die Seite von Genil de Villiers, dem Südafrikaner aus der Weinbauregion Stellenbosch. De Villiers hat die Testfahrten, mit denen wir hier unterwegs sind, in der Kalahari-Wüste noch ohne von Zitzewitz absolviert. Bei der Dakar allerdings kommt es zur Wiedervereinigung. Und mit genau diesem Dirk von Zitzewitz bin ich jetzt direkt verbunden. Der ist noch in seiner Heimat in Ostholstein, bereitet sich vor auf die Abreise zum größten Abenteuer des Motorsports. Am 2. Januar beginnt auf Eurosport die Vorberichterstattung, allabendlich um 21 Uhr mit mir, Norbert Okenga. Gleichzeitig werdet ihr natürlich auch auf den digitalen Formaten der Pitwalk Collection jede Menge zu sehen und zu hören bekommen. Es gibt tägliche Podcasts, es gibt tägliche Videobeiträge direkt aus der Wüste und auch mit der Zeitschrift Pitwalk, mit der wir ja sowieso Marktführer in Sachen Rallye Dakar Berichterstattung sind, werden wir wieder am Start sein für Hintergrundthemen. Dirk von Zitzewitz und das Hallspeed-Team haben beispielsweise in dieser Ausgabe, Heft Nummer 52 von Pitwalk, schon eine große Rolle gespielt. Da konnte ich exklusiv bei Hallspeed in Kyalami in Südafrika hinter die Kulissen schauen. Wer sich noch ein bisschen vorbereiten möchte, ein bisschen mehr Technik-Feeling haben möchte zur Rallye Dakar, der kann Heft 52 noch direkt auf pitwalk.de im Shop bestellen. Jetzt allerdings werfen wir den Blick voraus auf das Comeback von Dirk von Zitzewitz, der Schleswig-Holsteiner, einigermaßen überraschend, zumindest für mich, wieder an der Seite von Genil de Villiers im Toyota Hilux der südafrikanischen Mannschaft. Hören wir doch mal gemeinsam rein, liebe Zuschauer, was Dirk von Zitzewitz zu sagen hat zu seiner Rückkehr. Viel Spaß dabei. Da ist er ja wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass du nicht mehr bei der Rallye Dakar gefahren bist, aber mittlerweile dann doch wieder aufgetaucht als Co-Pilot von dem, mit dem du deine erfolgreichste Zeit gehabt hast, Genil de Villiers. Wie kam es zu der Wiedervereinigung?
Recht simpel. Janil braucht einen Co-Piloten und hat mich gefragt. Und ich konnte nicht widerstehen, habe ja gesagt.
Das Ganze ist ja nicht so unbedingt ohne Knirschen damals auseinandergegangen von beider Seiten. Der Genil hat mir mal erzählt, er hat das Gefühl gehabt, dass du nicht so richtig mehr die nötige Motivation gehabt hast an der ganzen Sache. Also es musste wahrscheinlich schon noch ein bisschen sich ausgesprochen werden vorher.
Jein, wir haben uns 2018 nach der Dakar getrennt. Das war vielleicht, ja, wir hatten verschiedene Ansätze, Zielsetzungen, warum auch immer. Und sind dann die 19, also die 2018, die Saison über das Jahr getrennte Wege gegangen und haben dann für die Dakar 2019 wieder zusammengefunden und sind da 2019 zusammen gefahren. Auch erfolgreich, zwar nicht vom Ergebnis, weil wir unser Auto kaputt hatten zwischendurch, aber bis dahin lagen wir auf sehr, sehr guten Kurs. Und es hat super geklappt und wir wollten weiter zusammenfahren. Und es gab auch eine Absprache mit Toyota, Toyota Südafrika in dem Fall. So, und dann hat sich das rausgezögert und rausgezögert und rausgezögert und wir haben das nicht in trockene Tücher bekommen. Und dann kam das Angebot von Yazid, dass er mit mir fahren wollte. Das habe ich mit Genil ganz offen besprochen und auch sein Tipp war zu der Zeit: Du, dann fahr mit Yazid. Ich weiß auch nicht, was hier bei Toyota los ist und wie es weitergeht und wann die mal zu Potte kommen. Und so bin ich dann zu Yazid gewechselt. Wir sind also nicht im Bösen auseinandergegangen oder auch nicht mit knirschend. Das war vorher, das war bereinigt, dann sind wir wieder zusammengefahren, wollten weiter zusammenfahren und das hat sich einfach aus vertragstechnischen Situationen oder Problemen nicht ergeben.
In der Zwischenzeit, wie hast du gesagt, mit Yazid Al-Rajhi gefahren, aber dann ja doch den Abschied genommen vom Marathon-Rallye-Sport. Wie hast du den Anschluss oder den Anschluss gehalten? Wie bist du weiterhin im Saft oder musstest du dich wieder richtig einarbeiten, sowohl thematisch als auch in Sachen Fitness?
Naja, ich habe jetzt lediglich eine Saison ausgelassen, wenn du so willst. Also ich bin Dakar 23 gefahren, das war meine letzte. Bin die Dakar 24 nicht gefahren, bin 25 wieder am Start. Also so viel fehlt mir da nicht und trotzdem fühle ich mich natürlich so ein bisschen wieder wie ein Rookie. Das ist so. Ich habe nicht aufgehört, weil ich aufhören wollte, sondern ich musste in der Situation, ich hatte 23 bei der Dakar mir den 12. Brustwirbel gebrochen und konnte anschließend für einige Monate keinen Sport machen, geschweige denn mich ins Rennauto setzen. Der wurde zusammenzementiert, ich bin durchgecheckt, die Knochen sind alle stabil. Deswegen kann ich wieder ins Auto, hatte aber für mich eigentlich nicht daran gedacht, nochmal einzusteigen. Und dann kam jetzt diese Anfrage von Genil und ja, wie gesagt, da konnte ich nicht widerstehen. Ich muss kurz unterbrechen.
Genil de Villiers hat ja in der Zwischenzeit in Südafrika andere Beifahrer ausprobiert, ist auch in der südafrikanischen Meisterschaft gefahren und jetzt wieder zurückkehrt. Bei Holdspeed hat sich allerdings ja auch einiges geändert im Vergleich zu der Infrastruktur, die du noch kennst. Holdspeed ist eigentlich gar nicht mehr Holdspeed, weil es Glyn Hall, den Firmengründer, gar nicht mehr gibt in seiner Position.
Ja, es gibt auch die Firma als solches nicht mehr. Also die Firma, Glyn hat die Firma verkauft und ist mittlerweile auch ganz ausgetreten aus der Firma. Sie ist jetzt umbenannt und in anderen Händen und Glyn ist in keinster Weise mehr involviert. Also für mich dann auch eine neue Situation, wobei das für mich nicht wirklich wichtig ist. Ich sitze mit Janil im Auto. Also wir beide sind das Team zusammen. Mit unserem Car-Chief und unseren Mechanikern müssen wir das Beste draus machen, egal wer am Schreibtisch sitzt.
Die Infrastruktur rundherum um den, der am Schreibtisch sitzt. Also das ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, der Vater von Saud Warjawa, Shamir Warjawa, der das übernommen hat. Also
Ja,
einem
genau.
jungen südafrikanischen aufstrebenden Talent. Von diesem Saud Warjawa hält Glyn Hall sehr viel. Darum hat er es auch genau an die Familie verkauft. Und er hält auch von dem jungen Fahrer sehr, sehr viel. Die Infrastruktur rundherum mit Ingenieur, mit Mechaniker, die ist noch genauso gut, wie sie bei Allspeed damals gewesen ist.
Das hoffe ich, kann ich aber nicht wirklich beurteilen, weil ich zu dem Team eben bis vor ein paar Wochen gar keinen Kontakt hatte. Und auch das ist für mich momentan nicht der Fokus. Und wie gut das ist im Vergleich zu vorher oder schlechter, besser, ist eigentlich für mich vollkommen egal. Ich konzentriere mich auf meinen Job. Und der ist im Auto den besten Weg zum Ziel zu finden bei der Dakar-Rallye.
Du warst demzufolge auch bei den ganzen Tests in der Kalahari in Namibia gar nicht mit dabei, die jetzt absolviert worden sind.
Nein, ich habe tatsächlich seit dem letzten Tag der Dakar 23 bis heute nicht mehr in dem Rennwagen gesessen. Ich bin aber natürlich mit meinem Motorrad-Event sehr viel unterwegs und habe also viele, viele Tage und Wochen auf dem Motorrad verbracht in der Wüste, bin also sehr viel Motorrad gefahren. Das ist meine Vorbereitung. Ich werde am 1. Januar zum ersten Mal dann wieder in dem Toyota sitzen und dann zusammen mit Chenille. Da werden wir auch ein bisschen brauchen, so den Rost ein bisschen runterzubekommen. Aber das Rennen ist sehr lang und es wird definitiv nicht am ersten Tag gewonnen.
Du hast gerade gesagt, dein Wirbel sei einzementiert. Das ist wahrscheinlich durchaus wörtlich zu nehmen.
Zusammenzementiert.
Zusammenzementiert.
Also ja, mit Knochenzement zusammengeklebt, ne? Bessere Sekundenkleber.
Es war ja nicht die einzige schwere Verletzung, die du davon getragen hast in letzter Zeit. Du hast dich bei der Bacher Ungarn, war es, glaube ich, mal in einem
Dakar
Side-by-Side
Ungarn
ziemlich überschlagen.
2019, genau, mit Side-by-Side überschlagen. Da habe ich mir den Rücken sehr kaputt gemacht. Ich bin über 9 Brustwirbel versteift mit einem Titangestänge, das mir eingebaut wurde. Hatte auch noch ein paar andere Verletzungen, hatte mir den Atlaswirbel gebrochen. Das war also eine ziemlich knappe Nummer und ich habe da sehr viel Glück gehabt und einen schnellen, guten Schutzengel. Ja, das war schon eine heftige Sache. Das hat mich ja auch ein bisschen rausgekugelt. Hat 2 Jahre gedauert, bis ich wieder im Auto war. Und hat auch so ein paar Wertigkeiten verschoben und lässt mich den Job jetzt auch ein bisschen entspannter machen.
Jetzt, ich frage nicht deswegen, um Mitleid zu erheischen, sondern die Anschlussfrage lautet, es ist ja in letzter Zeit öfter vorgekommen bei der Dakar, dass es Rückenverletzungen, Wirbelverletzungen gab durch harte Landungen, teilweise ja sogar bis hin zur Ohnmacht mit Stefan Peter Ronsell. Und auch bei dir, du hast es ja gerade gesagt, dass du einmal durchgeschlagen bist da. Ist das ein Trend der letzten Zeit, dass die Autos immer härter, immer unnachgiebiger werden? Und ist das dann für jemanden, der vorgeschädigt ist, wenn ich es mal so despektierlich sage, auch noch ein Bedenken, mit dem man da reingeht?
Also es ist so, dass die Autos immer schneller werden. Die gerade bei diesem T1 Plus Reglement mit größeren Rädern, mehr Federweg, breiteren Radstand, haben die Autos einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, sind deutlich schneller geworden. Aufgrund des relativ hohen Gewichts, Mindestgewichts sind die Autos auch sehr stabil, wir sagen immer bulletproof. Und die Sicherung, die jetzt zuerst kaputt geht, ist eben nicht mehr zwingend das Auto oder die Aufhängung, sondern tatsächlich dann auch der Fahrer oder Beifahrer, also die Aktiven, die Sportler im Fahrzeug. Das ist bestimmt nicht unbedenklich, sollte man Auge drauf haben auf die Entwicklung. Die Hauptwirbelverletzung gab es ja im Audi-Team. Da war es dann auch noch so, dass der Sitz ein Teil des Chassis war, also war aus einem Teil alles gefertigt mit wenig Dämpfung, also gibt überhaupt nicht nach. Wenn da das Fahrwerk am Ende war, dann ging es eins zu eins in den Körper weiter. Da sind wir bei Toyota etwas anders aufgestellt. Die Sitze sind nochmal, ich sag mal, notgelagert sozusagen. Da gibt es noch ein bisschen Flex, was schützen kann, was mir dann auch nicht geholfen hat, 23. Das war aber bei Yazid und mir ein sehr ungünstiger Einschlag bei hoher Geschwindigkeit. Das war also eigentlich ein Unfall, nur dass wir es geschafft haben, auf den Rädern zu bleiben. Also da hatten wir wirklich sehr viel Glück, dass wir weiterfahren konnten und ich hatte nur ein Pech, dass ihm bei mir der Wirbel kaputt ging. Natürlich denkt man darüber nach, wie sind die Auswirkungen oder was kann passieren, gerade unter meinen Vorzeichen. Deswegen bin ich beim Physiotherapeuten nicht nur gewesen, sondern auch beim sag schon, wie heißt er, also beim Arzt, beim entsprechenden Arzt, der mich durchgecheckt hat. Wir haben alles gemacht, um sicherzustellen, dass meine Knochen stabil sind. Und ich habe die Freigabe, die Knochen sind stabil, das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten, wenn da ein Risiko da gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, du, dein Wirbel, der ist nicht richtig zusammengewachsen oder da könnte was passieren, dann wäre es für mich keine Option gewesen. Also knochenmäßig ist alles stabil und ein bisschen Glück brauchst du bei der Dakar immer.
Die Vorzeichen haben sich insofern auch geändert, als dass es bei der Navigation anders laufen wird. Bei vielen, vielen Tagen gibt es keine gemeinsame Etappe von Motorrädern und Autos mehr. Das heißt, ihr müsst, je nachdem, wie weit vorne ihr fahrt, eröffnen oder zumindest sehr früh mit reinfahren, ohne euch an den Spuren der Motorräder orientieren zu können. Ist das eher was, was alten Wüstenfuchs-Beifahrern, Navigatoren wie dir oder auch wie Timo Gottschalk zugutekommt, dass es mehr auf diese Art der Arbeit wieder drauf ankommen wird?
Also ich denke, es macht die Sache spannender und die Herausforderung größer. Und natürlich hoffe ich als alter Hase, dass mir das zugute kommt. Aber es wird dann die Dakar zeigen, ob dem so ist, nicht? Und wie ich es eben schon mal sagte, du brauchst bei der Dakar, egal ob Motorräder vorwegfahren oder nicht, du brauchst ein Quäntchen Glück, dass du auch im richtigen Moment den richtigen Input hast, das Richtige siehst. Das hat natürlich auch viel mit Erfahrung und viel mit Können zu tun. Aber so ganz ohne ein bisschen Glück ist es schwierig, da ganz vorne zu sein.
Das richtige Lesen vom Gelände ist aber ja eine Sache, die du mit der dauernden Motorradtourenfahrerei in Marokko oder in Nordafrika immer im Stoff drin behalten hast.
Also definitiv. Also ich fühle mich, was das angeht, gut vorbereitet, gut aufgestellt. Und meinetwegen können wir morgen losfahren. Also alles gut. Und es ist für alle gleich, ne? Und man muss das Beste draus machen.
Ist Genil de Villiers noch derselbe Genil, den du von früher kennst, wenn ihr euch jetzt mal so ausgetauscht habt am Telefon oder in Videokonferenzen? Oder musst du dich erst wieder an ihn, seine Art zu reden, auch den typisch südafrikanischen Singsang gewöhnen, bevor du da mit Volldampf einsteigen kannst?
Also klar verändern wir uns alle, aber ich habe das Gefühl, er ist der Genil, den ich kenne. Und umgewöhnen muss er sich mehr als ich, weil er hat ja nicht viel zu sagen. Otto, ich muss reden, ich muss ihm sagen, wo es lang geht. Er darf dann bestenfalls mal kommentieren. Insofern mache ich mir da keine Gedanken. Das wird schon gut werden. Und ja, wir haben beide eine gute Einstellung, denke ich, zu der Sache und gehen da mit Freude ran. Also es wird gut werden.
Er war ja in den letzten Jahren immer mit dabei, aber nie richtig ganz vorne mit dabei. Vielleicht von ein, zwei Tagen mal abgesehen, wo er vorne mit reingefahren ist unter die ersten fünf, war er mit seinem neuen Beifahrer und auch vorher schon mit dir nicht. Nicht von der Grundschnelligkeit ja nicht unter den ersten sieben, acht meistens gelegen. Und dann noch mit einem südafrikanischen Beifahrer das zu machen, die in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft ja eine andere Aufgabe haben als Beifahrer, wie sie als sie bei der Rallye Dakar haben. Könnt ihr das gemeinsam wieder über die Grundschnelligkeit richten und auch gemeinsam über die Mehrerfahrung von dir als Dakar-Navigator im Vergleich zu einem Südafrika-Offroad-Navigator?
Also die Dakar ist sehr lang. Wir haben 12, 13 Renntage und sie wird nicht durch die Grundgeschwindigkeit gewonnen. Du gewinnst sie durch Konstanz und indem du maximal wenig Fehler machst. Da denke ich, haben Janine und ich gute Voraussetzungen, um da stark dabei zu sein. Ich denke nicht, dass wenn du jeden Tag all in gehst, dass du eine Chance hast, mit dem heilen Auto durchzukommen. Dann wirst du irgendwann Schäden und Schrauben. Die Frage ist, wie lang? Das habe ich jetzt bei anderen Fahrern ja miterlebt. Es hängt immer davon ab, wie gut die Technik ist, wie haltbar die Technik ist, wie die Fahrer mit ihrem Material umgehen. Genil ist nicht bekannt als hitzköpfig und nicht bekannt als jemand, der sein Auto überfährt und kaputt fährt. Und das, denke ich, sind gute Voraussetzungen für ein solides Ergebnis. Ich würde jetzt von außen betrachtet uns nicht als Spitzenkandidat da ansetzen, aber wir haben gute Voraussetzungen, ein Top-5-Ergebnis zu fahren, denke ich.
Deine Mehrerfahrung bei der Dakar im Vergleich zu dem von einem Offroad-Navigator aus der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft. Wie schätzt du das ein, um das Gesamtpaket de Villiers Toyota mit Navigator richtig einschätzen zu können? Wie gesagt, in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft hat der Beifahrer eine andere Aufgabe. Da muss er nicht navigieren, da muss er nicht Roadbook lesen und den Weg weisen, sondern da ist er fast eher wie ein WRC-Beifahrer zugange.
Ja, also ich denke schon, dass ich da Vorteile mitbringe und mit meiner Erfahrung über die vielen Jahre. Aber auch der Dennis, der jetzt zuletzt mitgefahren ist bei Genil, hat einen guten Job gemacht. Bei der letzten Dakar hat er ein, zwei schlechte Tage gehabt, aber ansonsten hat er auch einen guten Job gemacht. Die Jungs haben das schon gelernt. Die wissen langsam, wie es funktioniert. Auch in Südafrika haben sie die Navigation angepasst an den Wüstenstandard, den FIA-Standard, den wir sonst kennen, damit die Jungs eben das lernen. Jungs und Mädels da unten. Trotzdem denke ich, dass mit meiner Routine, dass wir da einfach gute Voraussetzungen haben, vielleicht auch bessere als vorher. Sonst hätte Janine mich auch nicht gefragt.
Das Entrosten, von dem du gerade sprachst, wie viele Tage wird das dauern?
Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe nur einen halben Tag beim Rollout, aber vermutlich werden wir schon 3, 4 Tage brauchen, bis wir einen guten Rhythmus haben.
Fahrt ihr mehr Rollout oder mehr Shakedown als geplant, als üblich, um euch beide eben wieder zu entrosten und die Abläufe hinzukriegen? Machst du da extra einen extra halben Tag?
Ja, davon gehe ich aus, dass wir ein bisschen mehr fahren werden. Ja, also das sehen wir dann vor Ort, wie es funktioniert, nicht? Also es ist ja schon eine extreme Belastung im Auto, ganz anders als das, was man sonst im täglichen Leben hat. Und da muss ich eben auch sehen, wie mein Körper, meine Körpererinnerung ist sozusagen, wie viel Zeit ich brauche, um mich an das wieder zu gewöhnen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Runde mehr fahren oder zwei oder zehn, dann hoffe ich, ist Janine bereit, und davon gehe ich aus, die auch zu fahren.
Kannst du das Kräfteverhältnis schon einschätzen von dem, was du aus der Ferne bei der Marokko Rallye beobachtet hast oder vielleicht mit einigen Leuten schon gesprochen hast? Ihr seid
Ja,
ja
wenn
das
wir.
einzige Team aus der Spitze, was kein ganz neues Auto hat. Es gibt immer natürlich Weiterentwicklungen, vor allen Dingen im Bereich der Dämpfer, arbeitet das ehemalige Allspeed-Team sehr, sehr gerne und ausgiebig. Aber der Dacia ist völlig neu, macht einen sehr starken Eindruck, wie ich finde. Der Ford ist völlig neu.
Also nach dem, was ich gesehen habe und gehört habe aus der Szene, gehe ich davon aus, wir sprachen auch über den Grundspeed vorhin, dass Dacia ganz weit vorne ist, also Nasser und Sebastian Loeb, die beiden Jungs werden, denke ich, erstmal die schnellsten sein. Das Auto macht einen sehr guten Eindruck, sowohl von der Power her wie von der Fahrbarkeit, vom Fahrwerk, von der Ausbalanciertheit. Also da sehe ich große, große Vorteile. Die haben einen guten Riesenschritt nach vorne gemacht mit diesem neuen Auto. Und damit zu stinken, wird schwierig. Aber es ist eben ein ganz neues Auto. Und da ist die Frage, wie weit fährt das Auto? Wie lange wird es problemlos laufen? Und da ist es unsere Chance mit dem ausgereiften, abgetesteten Produkt, also mit dem Toyota Hilux. Das steht ja für Zuverlässigkeit, Haltbarkeit. Und ich hoffe, dass das Auto dann eben seinem Namen alle Ehre macht. Bei Ford ist es schwer einzuschätzen, sind in Marokko noch nicht unter Rennbedingungen 1:1 mitgefahren. Aber ich meine, Carlos, das ist in der Szene bekannt und darüber hinaus auch, ist der beste Entwicklungsfahrer von allen und ist eher sehr, sehr ehrgeizig, und der wird das Team schon getrieben haben. Wahrscheinlich sind die immer noch am Schwitzen und am Schrauben. Da gehe ich also auch davon aus, dass Ford gut aufgestellt sein wird, und auch schnell sein wird. Aber über die Länge des Rennens, wenn man in die Geschichte der Car schaut, in die Jahre zurückguckt, da hat ein neues Team mit einem neuen Auto oder vor allem ein neues Auto, hat es nicht einfach, da problemlos durchzukommen. Und das ist die Chance, die wir bei Toyota haben, mit unserem eben abgetesteten Produkt. Und dann haben wir eben auch ein paar sehr schnelle, sehr gute, heiße Eisen im Feuer. Also zum einen eben Yazid Al-Rajhi mit Timo. Es ist eine super Kombination, die absolut Siegchancen hat und auch, was die Geschwindigkeit angeht, sich hinter keinem verstecken muss. Und dann haben wir mit dem Marc, mit unserem brasilianischen Team und auch mit Seth, haben wir zwei sehr schnelle, junge, motivierte Crews und Autos. Und dann kommen wir als Erfahrener noch dazu und die ganzen anderen Toyotas, also auch was das Team angeht, als Teamstärke. Ich denke, das werden wir brauchen bei dieser Dakar, die sehr schwierig aussieht, sehr lange Etappen. Da brauchen wir Unterstützung untereinander. Man braucht mal ein Rad vom anderen, muss mal irgendwo rausgezogen werden oder ein anderes Ersatzteil. Das ist einfacher, wenn du dann 10 Toyotas da am Fahren hast, was abzubekommen von jemandem, auch Support, als wenn da drei Dacias fahren oder drei Fords.
10 Toyota ist gut. Es gibt ja einmal das südafrikanische Aufgebot mit Jeneil de Villiers, mit Guy Vatterill, mit Henk Latechan und mit Saud Warjawa. Und dann gibt es eine riesige Overdrive-Mannschaft, unter anderem mit Seth Quintero und Dennis Zenz, unter anderem mit Lucas Moraes, der dort unterwegs ist, der Brasilianer, den du ansprachst, aber auch wiederum ein bisschen ausgegliedert in der eigenen Infrastruktur. Yazid Al-Rajhi mit Timo Gottschalk. Wie funktioniert denn das überhaupt? Wie sind diese Teams zusammen? Satellitenteam doch nicht, oder ist das am Ende alles eine Familie und sie werden einfach nur von anderen Leuten betreut?
Also es gibt da schon eine Teamhierarchie, sage ich mal. Es gibt die werksunterstützten Autos, die zwei bei Overdrive und vier aus Südafrika. Und dann gibt es die Kundenfahrzeuge, sagen wir Kundenteams. Aber innerlich sind wir alles eine große Familie und wir wollen, dass einer von uns vorne ist und das Ding gewinnt. Und da werden wir uns sponsorunabhängig untereinander helfen. Egal unter welchem Zelt und von welchem Servicemannschaft man da kommt, wir fahren alle in Toyota und wir wollen, dass ein Toyota vorne ist. Und da wird also ein südafrikanischer Toyota wird dem belgischen oder auch den saudischen Toyota genauso helfen wie andersrum.
Aber es gibt rein physisch getrennte Lager. Das eine ist Abteilung Südafrika, steht auf Biwak-Stellplatz 3 und auf Biwak-Stellplatz 4 steht direkt daneben, aber räumlich getrennt die belgische
Also,
Abordnung mit Overdrive.
das kann ich gar nicht sagen. Da bin ich nicht involviert in die Planung und ganz ehrlich, interessiert mich das auch nicht wirklich. Für mich ist Jenil wichtig, unser Auto ist wichtig und wie gesagt, unser Car-Chief Mac und seine Jungs, die mit am Auto arbeiten, das ist für mich das Nächste. Und wer unter welchem Zelt steht, ist für mich auch vollkommen egal, solange wir uns gut verstehen und an einem Strang ziehen. Also ich kenne die genaue interne Struktur nicht, wer wie über wen wo bezahlt wird oder auch nicht. Wichtig ist mir, dass wir uns gut verstehen und dass wir das gleiche Ziel haben.
Die Strategie lautet, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, lass die Dacia und auch die Ford mit dem Draufgänger Science vorne wegfahren und wir kümmern uns gar nicht erst großartig um deren Tempo, sondern richten uns selbst so ein, dass wir zur Stelle sind, wann immer sich die Gelegenheit erbietet.
Also die Zielsetzung ist von Jenil und mir, dass wir einfach den bestmöglichen Job machen, den wir machen können. Und dazu gehört, dass man sich von den anderen nicht ablenken lässt. Den größten Fehler, den du machen kannst bei der Dakar, ist, dass du von Anfang an das Auto überfährst. Du musst dir dein Material einteilen, das Rennen ist lang. Wir haben spannende Etappen dabei mit 48-Stunden-Etappen oder auch Marathon-Etappe, die sowieso schon herausfordernd sind. Und dann mit einem neuen Fahrzeug noch spannender werden als mit einem abgetesteten Fahrzeug. Also ich denke nicht, dass das Rennen über den Speed entschieden wird, sondern über eine gute Taktik, gute Strategie von Tag zu Tag, dass man sauber, solide durchfährt.
Diese 48 Stunden Mega-Marathon-Etappe, diese 48a Chrono, wie die Franzosen dazu sagen, ist ja für dich auch Neuland.
Ja. Ja, es ist neu, das wird spannend. Da werden wir in der Wüste irgendwo campen. Ich hoffe, dass wir das Ganze genießen können und nicht die Nacht durchschrauben müssen. ein bisschen mulmig ist mir bei dem Ding auch. Da fahren wir viele Kilometer. Ja, die ganze Dakar sieht nach einer sehr anspruchsvollen Dakar aus.
Sie sagen ja auch immer, es wird die härteste Dakar aller Zeiten, weil ihr das einfordert. Frage ich mich immer, wie hart kannst du es noch machen und wie hart wollt ihr es eigentlich noch haben? Weil es wird ja jedes Jahr immer noch wieder gesagt und bewahrheitet sich dann auch, dass es noch mal wieder tougher war als im Jahr vorher.
Ja, ich frage mich, wer ihr sind, also wer danach schreit, dass es härter werden soll.
Ihr
Also
könnt ja nur
ich
ihr
bin es
sein, ich
bestimmt
bin's
nicht.
nicht.
Ich bin es auch nicht und letzten 2 Jahre sowieso nicht. Ich finde, es muss nicht immer extremer werden. Die Dakar als solche ist schon hart genug. Aber das sind die Spielregeln. Wir spielen alle nach den gleichen, hoffentlich. Und ja, man wächst an seine Herausforderungen.
Spielregeln, gibt es irgendwelche Änderungen bei der Herangehensweise, gerade an diese 48-Stunden-Chrono? Es war ja letztes Jahr so, dass Carlos Sainz sich da so ein bisschen hinter eine Düne geduckt hat beim ersten Tag und alle hat vorbeifahren lassen und lange Zeit rumgestanden ist, um sich für den nächsten Tag eine optimale Startposition spät, aber nicht zu spät zu ergattern und dann von hinten kommend den Rückstand wieder wegzufahren und vor allen Dingen einen riesen Vorsprung dabei rauszufahren. Das war ja letztlich im vergangenen Jahr das Manöver von Carlos Sainz, die Entscheidung zu seinen Gunsten, wenn man es mal auf einen Moment runterbricht. Danach gab es einiges an Diskussionen, die mir zugetragen wurden, dass das ja nun nicht Sinn der Aktion sei und dass man da nochmal seitens der FIA nachschauen sollte, ob man es vielleicht so macht wie bei den Motorrädern, dass man solche taktischen Finessen über die Regeln wegeliminiert. Ist da was passiert oder kann man das immer noch so machen?
Also ich muss gestehen, das weiß ich noch nicht. Ich habe da noch ein bisschen Regelwerk zu lesen. Aber ich sehe das so, es sind halt die Spielregeln, sie sind für alle gleich. Und da hat eben Carlos in dem Fall aufgepasst und hat sich für eine gute, in dem Fall auch die richtige Strategie entschieden. Und andere haben diese Chance vertan oder nicht gesehen oder nicht eben aufgepasst. Und deswegen die Regeln zu ändern, das halte ich grundsätzlich für verkehrt, weil es sind ja für alle gleich, könnte ja jeder machen. Sondern musst du für dich überlegen, was ist deine Taktik? Und ich finde es schön, wenn man so einen gewissen Spielraum hat, in dem man sich austoben kann, wo man sich versuchen kann, wo man Freiraum hat, Sachen zu probieren, sich abzusetzen von anderen. Und ich finde es schade, wenn das alles zu stark reglementiert wird und genau vorgeschrieben wird. Das macht aus meiner Sicht den Sport dann eher ein bisschen langweiliger.
Audi ist nicht mehr da mit diesem Auto, das eigentlich in kein so richtiges Konzept hineingepasst hat, mit der ungewöhnlichen Kombination aus Elektromotoren und permanentem Aufladen der Akkus über einen Verbrennungsmotor, der bei einer festen Drehzahl läuft. Das heißt, es sind jetzt alle Autos technisch ähnlich. Mal ein halber Liter mehr, mal ein halber Liter weniger Hubraum, aber alles so im Bereich 3, 3,5 Liter Turbomotoren, Ottomotoren. Diesel gibt es zwar noch bei X-Raid, aber nur für den zweiten Sturm auf dem Eis. Ist das jetzt wiederum einfacher? Sorgt das für mehr Spannung, dass da dieser eine Fremdkörper, der nicht einzuschätzen gewesen ist, auch von der Einstufung her ja durchaus immer wieder hin und her geschoben worden ist, dass der weg ist?
Also ich denke, das macht die ganze Sache ein bisschen friedlicher so untereinander, weil das schon sehr unterschiedliche Konzepte waren, die man versucht hat, übers Reglement auszugleichen. Und das gab dann natürlich immer Diskussionsstoff. Wenn alle mit den gleichen Waffen, sage ich mal, kämpfen, dann ist es definitiv einfacher und dann hast du da eine Ablenkung weniger. Ich finde es grundsätzlich schade, dass ein Hersteller weniger dabei ist, aber von den Konzepten her finde ich es eher besser so, wie es jetzt ist. Und ob das Ganze Sinn gemacht hat oder nicht, das bleibt nochmal außen vor.
Du bist immer einer, der sich sehr intensiv in der Vorbereitung schon damit beschäftigt und auch mir gerne schon mal vorher erklärt hat, was die entscheidenden Tage sein werden. Du benutzt da ja immer den Begriff Königsetappe. Weißt du jetzt schon, was die Königsetappe ist oder wie die Rallye sich generell entwickeln wird? Erste Woche steinig, zweite Woche dann tiefer Wüstensand, Königsetappe Marathon, Etappe 1, 2, 3. Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen?
Also für mich auf den ersten Blick sieht es so aus, dass die erste Woche deutlich herausfordernder ist, als es gewöhnlich der Fall ist. Also der erste Tag ist schon sehr lang, mit knapp 500 Kilometern Sonderprüfung. Dann am zweiten Tag, dritter Tag, diese 48 Stunden, ja, Marathon, wie auch immer man das nennen möchte, Etappe. Also es kann sein, dass das am dritten Tag sozusagen im Ziel schon einige Vorentscheidungen gefallen sind. Das kann durchaus sein, was bei der Dakar sehr früh ist und etwas untypisch. Grundsätzlich ist die erste Woche die vom Geläuf her die härtere, mehr harter Boden, Steine und so weiter. Und die zweite Woche ist definitiv sandlastig und das Finale, die letzten 3 Tage sind dann im Empty Quarter, also nur noch Sand. Es könnte aus meiner Sicht gut passieren, dass es schon bis zum Ruhetag eine deutliche Vorentscheidung gibt. Das könnte passieren bei diesem Streckenverlauf. Also die erste Woche ist sehr wichtig. Man darf da nichts auf die lange Bank schieben bei dem Rennen.
Steine ist ein Dauerthema gewesen in den vergangenen Jahren, dass es unheimlich viele Reifenschäden gegeben hat. Es gibt immer wieder Fahrer, die mir genau vorgerechnet haben, jetzt sind wir bei Reifenschaden Nummer 100 angelangt und jeder kostet uns knapp 2 Minuten Wechsel. Kannst du ja ausrechnen, wie viel Zeit wir schon verloren haben in der Zwischenzeit. Wird sich das ändern? Gibt es neue Reifen? Gibt es einen anderen Umgang mit den Reifen? BF Goodrich hat ja schon mal versucht, da irgendwas neu zu bauen, aber das war auch nur von mäßigem Erfolg beschieden.
Nein, das ist mehr oder weniger unverändert. Und selbst wenn Sie was Neues bauen, dann ist es ja nicht wie Tag und Nacht. Dann sind Sie vielleicht ein bisschen stabiler geworden. Sie können den Reifen auch nicht neu erfinden. Es wird definitiv ein Thema sein, auszuhalten mit den Reifen und Plattfüße zu vermeiden. Es sind ja nicht nur die 2 Minuten, die man steht. Man kommt raus aus dem Rhythmus und muss wieder reinkommen. Und dann immer die Gefahr, dass man eben zu viele Plattfüße hat. Das heißt, man hat kein Rad mehr. Man braucht eins von einem Mitbewerber, von einem Konkurrenten. Und dann bist du auf Hochdeutsch richtig gearscht sozusagen. Dann weißt du nicht, wie viel Zeit du verlierst. Also Reifen ist durchaus ein Thema. Und die gut einzuteilen und die richtigen Speed, die richtige Taktik zu finden, ist da auch ganz wichtig.
Die
Ja,
Rallye
das ist
starten.
wirklich.
Pardon, ja.
Es wird eine sehr spannende Dakar werden, denke ich. Vor allem für mich, so wie es jetzt aussieht, vor allem die erste Woche.
Die Rallye startet sehr früh. Das ist ja immer davon abhängig, wie gerade Weihnachten und Silvester fallen, auf welche Wochentage, ob es dann direkt nach Silvester losgeht oder erst relativ spät im Jahr. Jetzt geht es früh los. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch nicht allzu viel von der Weihnachtszeit, trotz Familie und Hund.
Ach, das Schöne ist ja bei dieser neuen Navigation, sprich digitales Tablet, du kriegst das Roadbook erst 5 Minuten, bevor du reinstartest in die Sonderprüfung. Du kannst dich nicht mehr vorbereiten zu Hause. Natürlich, du kannst ein paar Karten angucken, mal überlegen, wo sind in der Vergangenheit langgefahren. Aber wo wir tatsächlich langfahren, auch nur annähernd das rauszufinden im Vorfeld, ist eigentlich nicht möglich. Sie haben ja jetzt erst vor 2 Wochen, glaube ich, den Ruhetag bekannt gegeben. Hat natürlich Ideen gehabt vorher. Und dadurch ist die Weihnachtszeit viel, viel entspannter, als es vor diesem digitalen Roadbook war. wo du eben viel mehr Input hattest und schon eine Ahnung hattest, wo es lang gehen würde. Und das hast du jetzt alles nicht mehr. Und du kannst auch nichts mit ins Auto nehmen an den Sachen, die du vorbereitest. Also das heißt, ich kann über Weihnachten eigentlich kaum etwas tun, außer mich mental richtig einzustellen und nochmal ein bisschen zu schwitzen. Und das macht Weihnachten deutlich entspannter als zu meinen VW-Zeiten zum Beispiel, wo ich von Heiligabend nicht viel mitbekommen habe, weil ich nur auf alten Rotbox gesessen bin und Karten studiert habe.
Ja, das freut mich doch zu hören. Wie ist denn jetzt der weitere Ablauf? Wann wird losgefahren oder losgeflogen, besser gesagt? Wann ist Shakedown dort? Wann geht's los mit der Dokumentenabnahme?
Also das Team macht sich auf den Weg in Südafrika am 27. Das ganze Material ist natürlich schon unterwegs. Janil und ich, wir fliegen am 30., sind am 31. dann vor Ort. Für den 1. Januar ist der Shakedown geplant. Am 2. wird das Material dann hergerichtet und ein bisschen Reservetag und Abnahme. Dritter ist auch noch ein bisschen Abnahme und dann Prolog. Ein Prolog, je nachdem, wie Sie sich das überlegen mit der Startreihenfolge, ist, sind Sie, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, wie Sie das machen, ist dann wichtiger oder nicht so wichtig. Und richtig zur Sache geht es dann am 4. Januar und es geht gleich sofort volle Kanne los.
Wer sich noch weiter vorbereiten möchte auf das größte Abenteuer des Motorsports, das Anfang Januar wieder im Nahen Osten stattfindet, dem sei nicht nur diese Geschichte mit dem großen Werksbesuch beim Toyota-Werksteam in Südafrika empfohlen, sondern natürlich auch das ganz neue Heft, das Cover mit Hans-Joachim Stuck vorne drauf. Denn da gibt es eine ausgiebige Analyse der Rallye Marokko mit dem Kräfteverhältnis, das auch Dirk von Zitzewitz aufgegriffen hat im Talk, den ihr gerade gehört habt. Wir haben ganz besonders und aus gegebenem Anlass dem Dacia-Team über die Schulter geschaut, weil Dacia einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen hat, haben wir in einer Reportage in der neuen 180 Seiten starken Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mal geguckt, wie die Franzosen es auf die Reihe gekriegt haben, den Kampf um den WM-Titel für Nasser Al-Attiyah zu kombinieren mit der generalstabsmäßigen Vorbereitung bei der Generalprobe auf die Rallye Dakar. Zudem gibt es in der Ausgabe mit Hans-Joachim Stuck auch noch ein Feature über Justin Gerlach, einen 23-jährigen Berliner, der zum ersten Mal auf einer KTM in der Motorradwertung bei der Rallye Dakar an den Start gehen wird. Mit Justin Gerlach haben wir ja auch schon das ein oder andere Video gemacht auf Pitwalk TV, wo er uns ein bisschen mitgenommen hat in die Wüste von Dubai für seine Vorbereitungs- und Trainings. Und wir werden weiter am Ball bleiben in Sachen Vorberichterstattung. Dennis Zenz beispielsweise, der Beifahrer von Seth Quintero, nimmt uns mit hinter die Kulissen von Overdrive bei der technischen Vorbereitung beim Mechaniker- und Navigatorentraining für den Zusammenbau. Das wird die nächste Folge von Pitwalk TV sein. Und auch mit Timo Gottschalk sowie mit dem Motorradfahrer Sebastian Bühler macht ihr bald hier auf Pitwalk TV noch nähere Bekanntschaft. Seid also gespannt, freut euch drauf und teilt ganz emsig das, was wir hier auf Pitwalk TV und auch in den Podcasts in petto haben in Sachen Rallye Dakar Berichterstattung. Denn mehr und näher dran kriegt ihr es nirgendwo als bei uns bei Pitwalk. Ich freue mich auf die nächsten Episoden gemeinsam mit euch und ich freue mich schon tierisch auf die Rallye Dakar als solche. Dirk von Zitzewitz hat's gesagt, sie wird unglaublich spannend werden und wir werden sie gemeinsam genießen. Bis bald, bis zur nächsten Episode von Pitwalk TV. Euer Norbert Okenga.